Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Episode unseres Podcasts Recruiting Basics. Heute dürfen wir Harald Ackerschott begrüßen. Harald ist ein renommierter Experte im Bereich der Eignungsdiagnostik und hat in den letzten 30 Jahren zahlreiche Unternehmen bei ihren Personalentscheidungen unterstützt. Sein Herzensprojekt, die DIN 33430, bringt Eignungsdiagnostik in einem Qualitätsstandard in die Unternehmen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie das Monster Eignungsdiagnostik für Pragmatiker umgesetzt werden kann.
Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, Harald Ackerschott. Harald und ich kennen uns schon eine Weile, haben schon einige Male miteinander gesprochen und wirklich jedes Gespräch mit ihm über Eignungsdiagnostik ist für mich erleuchtend. Ich sage das wirklich so, weil es für mich so zutrifft. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Harald, hallo Stefan.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
Guten Morgen, Harald. Moin, Arthur. Schön, wieder dabei zu sein. Auf geht's.
Harald, ich hoffe, meine Einleitung führt dich nicht in komische Gefühle. Für mich ist es tatsächlich jedes Mal, wenn wir miteinander reden, super, super aufregend zu erfahren, dass das Thema Eignungsdiagnostik, egal wie viel ich davon weiß, dann geht man um eine Ecke und dann ist dort ein neuer Wald, durch den man laufen muss, um es besser zu verstehen. Deswegen meine erste Frage an dich, für vielleicht auch Menschen, die noch wenig damit zu tun haben. Was ist eigentlich Eignungsdiagnostik und wie lange gibt es das Ganze schon?
Erstmal ganz herzlichen Dank dir, lieber Arthur. Also mir macht das große Freude, immer mit dir mich auszutauschen. Ich entdecke dabei auch immer wieder was und manchmal entdecken wir auch gemeinsam was. Und ich freue mich sehr, heute da zu sein und hier zu eurem Podcast was beitragen zu dürfen. Deine Frage. Eignungsdiagnostik hat so zwei Ebenen, also einfach als Wort. Die eine Ebene ist die, dass Eignungsdiagnostik ein Fach ist in der Psychologie oder in der Wissenschaft von Menschen, in dem relativ genau beschrieben wird, wie man das gut macht, festzustellen, wofür eine Person geeignet ist. Weil Eignung bezieht sich immer auf die Frage, wozu geeignet. Ne? Es gibt da keine Passepartout-Regelung. Also jemand, der gut hochspringen kann, ist in der Regel zu groß, um in ein Formel-1-Auto reinzupassen. Und von daher kann ich sagen, ich bin sportlich, aber ist dann ein großer Unterschied eben Richtung Hochsprung oder Richtung irgendwo in so eine kleine Büchse reinzupassen. Da muss man immer genau hingucken. So, und die Psychologie mit ihrem Fach Eignungsdiagnostik beschreibt, wie man das macht im beruflichen Kontext. So, die andere Ebene ist, für Führungskräfte ist Eignungsdiagnostik sowas wie Essen. Jeder macht es. Und die Ökotrophologie ist die Lehre von der Ernährung und das Essen machen wir alle. Und so ist das bei der Eignungsdiagnostik auch. Also eine typische Chefin oder Chef, die überlegt sich dauernd in ihrem Kopf, da ist eine Aufgabe, da tue ich die Petra drauf. Die macht das sorgfältiger als der Stefan. Oh, Entschuldigung, wir haben ja einen Stefan als der Peter. Der Peter ist immer so ein Schussel, aber die Petra, die macht das toll. So, und dann, wenn die Chefinnen und Chefs dann fremde Menschen kennen, dann machen die das auch. Dann gucken die, passen die nicht. Das können die mehr oder weniger systematisch machen oder aus dem hohlen Bauch raus. Es ist trotzdem Eignungsdiagnostik. Also Eignungsdiagnostik ist nicht per se gut, sie kann auch schlecht sein. Die Wissenschaft davon beschreibt, wie man es gut machen kann. Aber man kann natürlich auch, wie beim Essen, jeden Blödsinn machen. Schmeckt gut, oh, lecker, Zucker, njam, njam. Und dann kriege ich schlechte Zähne, Bauchschmerzen, Völlegefühl, Blähungen oder nehme langfristig schleichend zu und merke es erst gar nicht, weil sich die Folgen von dem, was ich da so essen kann, was auf den ersten Blick gut schmeckt, sich dann erst später zeigen. Und so ist das bei der Eignungsdiagnostik auch, also bei der Personalauswahl. Das kann sich gerade im Moment gut anfühlen. Da habe ich so einen coolen Typen vor mir, der ohne Strich und Komma immer schlagfertig und charmant ist und aber dann bei der Arbeit auch immer schlagfertig und charmant ist, aber nichts auf die Kette kriegt. Weil er einfach so einen Stil hat, sich für alles immer auf besonders nette Art und Weise rauszureden, ne? Oder zu entschuldigen, rauszureden, wie auch immer. So, und deswegen gibt es eben die Wissenschaft davon, die uns da Mittel und Wege gibt, das zu machen. Und wenn wir dann jetzt praktisch werden, ist die Grundlage, wir sind ja hier im Basics-Podcast, die Grundlage für jede Art von Beurteilung, Bewertung oder auch Analyse, ob jemand was können wird, was in der Zukunft liegt, was ich dann von einer Person erwarte, wenn ich sie eingestellt habe. Die Grundlage dafür, absolut basic, ist zu wissen, was sollen die Leute denn tun, wenn sie für mich arbeiten?
Um in deinem Beispiel zu bleiben, ich versuche da gerade meinen Kopf, ich finde das mit dem Essen wirklich spannend, dann wäre Eignung erstmal den Grund rauszufinden, warum man was essen will, also was das Ziel ist, wenn man Nahrung zu sich führt, während die Diagnostik dann ein Stück weit testet, ist das, was man zu sich führt, dem Ziel dienlich oder nicht? Das heißt, genau. Wenn ich abnehmen will, oder sagen wir anders, wenn ich besonders sportlich sein will und Gewicht hebe, dann kann es für mich gut sein, wenn ich proteinreich esse, weil natürlich das den Muskelwachstum fördert. Wenn ich aber, warum auch immer, nur Chips zu mir führe, kann ich noch so viel Muskeltraining machen, aber es ist nicht die beste Ernährungsweise, um dem förderlich zu sein. Und die Eignungsdiagnostik versucht, das beides miteinander zu verbinden. Sie schaut, was ist das Ziel, in dem Fall der Aufgabe? Was ist ein geeigneter oder eine geeignete Stelleninhaberin? Und wie prüfe ich das in einem Verfahren, einem strukturierten wahrscheinlich, ob die Person und das Ziel, was ich verfolge, auch zusammenpassen? Das ist so in simplen Worten korrekt.
Super übersetzt, Arthur. Und genau wie beim Essen gibt es auch bei der Eignungsdiagnostik so vermeintliche Selbstverständlichkeiten. Also ich habe noch niemand getroffen in der Familie, im bekannten Freundeskreis, wo man sich dann mal über Ernährung unterhält, der sagt, ich möchte mich tot essen oder ich möchte mich ungesund ernähren. Also wenn man die Leute fragt, die möchten alle gesund essen. Das ist sowas Selbstverständliches. Und bei Eignungsdiagnostik, naja klar, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sollen Leistungsbeitrag leisten hier zu unserer Organisation. Das sind so scheinbar die Selbstverständlichkeiten. Wenn man dann aber hinguckt, worauf dann geachtet wird, wenn man fremde Menschen kennenlernt, dann ist das eben nicht gesundes Essen oder dann ist das, da geht es nicht um Leistungsbeitrag, sondern da geht es um alles Mögliche. Ich meine, es fängt dann schon an, dass in unseren klassischen Bewerbungssystemen immer noch so ein Foto da vorne hängt. Und dann sieht man da, wie die hübschen Jungs und Mädels einfach Vorteile haben, weil sie schneller auf den, auch die möchte ich mal kennenlernen, Stapel sortiert werden. Und das hat ja nichts damit zu tun, ob jemand dann hinterher programmieren kann, Projektmanagement machen kann, übersetzen kann oder was auch immer dann letztendlich die Aufgabe ist.
Sehr schön. Ist quasi auf der Suche nach jemandem, der den Unterschied zwischen Gourmet und Gourmand auch kennt, was Essen angeht. Ja, während wunderbar. Ein Gourmet natürlich ein Feinschmecker ist und genau darauf achtet, was vielleicht lecker ist und dem Ziel dienlich, ist ein Gourmand jemand, der viel isst und das kann dem Ziel nicht dienlich sein, kann aber auch genau andersrum sein. Es kommt eben auf das Ziel drauf an. Und das finde ich super spannend. Danke für dieses bildhafte Darstellen von Eignungsdiagnostik. Das merke ich mir. Es klingt sehr logisch, aber auch nach einer ganzen Menge Wissen, was man braucht. Wie würdest du den HörerInnen empfehlen, das zu transferieren in ein tägliches Tun? Also wir alle haben Stellen zu besetzen, wie du sagst, es gibt Hiring-Managern, die denken auch, die machen es richtig, wissen es aber nicht. Und die Aufgabe von HR oder Recruiting ist, denen ein bisschen besser zu erklären, wie sie von dem, was sie fühlen, was richtig ist, zu dem, was wirklich richtig ist, wie kriegt man das zusammen?
Ja, also du weißt ja, ich bin der auch immer mit seinen Tests da rumläuft, ne? Also wenn, keine Ahnung, wenn drei Tütchen Lakritz 1,50 Euro kosten, wie viel kosten dann fünf Kästchen Lakritz? Also das mit genau denselben Zahlen, aber in einer anderen Aufgabenform. Das ist so für mich so ein bisschen ein traumatisches Erlebnis gewesen, dass ein Banker, den ich vor 100 Jahren testen durfte, noch nicht mal die einfache Fünferreihe hingekriegt hat. Ne? Der hat da 5 Minuten auf so eine Aufgabe geguckt, und ich habe mich dann hinterher über Finanzkrise und über nichts ge gewundert, ne? Weil ich festgestellt habe, dass ein Finanzchef in der Bank nicht wenn das eine 1,50 kostet, dann drei 1,50 kosten, dann kosten 5 Stück von irgendwas, kosten dann 2,50. Das hat ja in 5 Minuten nicht gelöst. Aber das klammer ich jetzt mal aus. Im Alltag geht es ja nicht darum, wo kriege ich den besten Test für irgendwas, sondern da geht es ja darum, ja, ich möchte mit den Leuten sprechen und dann möchte ich so einen Eindruck bekommen, ne? Vielleicht gucke ich mir vorher irgendwie Bewerbungsunterlagen durch oder habe ein Werbemanagementsystem, auf dem Leute dann was angeben können. Also es gibt ja meistens eine Vorinformation. Ich habe eine Stelle für einen Schreiner, für einen Bäcker, für einen Programmierer, für einen Projektmanager, was auch immer. Und wenn ich nicht sage, ich möchte jemand ausbilden dafür, dann setze ich eine gewisse Vorkenntnis voraus. Also gucke ich, schick mir irgendwie einen Lebenslauf oder sag's mir auf der Seite, hast du das schon mal gemacht? Und dann werde ich nicht Bäcker einladen, wenn ich eine Metzgerstelle zu besetzen habe. So, wenn ich dann aber jetzt die so nach Augenschein, wahrscheinlich haben die das schon mal gemacht. Das ist ganz wichtig, dass man, wenn man sich Unterlagen in was für einer Form auch immer anguckt, auch im Internet, wenn man Active Sourcing macht und sich da Informationen, die die Leute auf LinkedIn, auf Xing oder wo auch immer zur Verfügung stellen, dass man da nicht denkt, man könnte da zwischen zwei Metzgern unterscheiden, wer macht die besseren Würstchen. Ja, auch nicht, wenn der eine sagt, er hat schon mal einen Preis gewonnen, in der Gourmet Club von Düsseldorf oder so, ja? Oder in der Metzgerinnung. Weil das ist dann auch zum Teil politische Aktivität, zum Teil Marketingaktivität. Das bedeutet nicht, dass der die besten Würstchen kann. Also man muss sich davon verabschieden, zu denken, auf der Basis von irgendwelchen Vorinformationen zwischen zwei Leuten, die was Ähnliches gelernt haben, eine Qualität unterscheiden zu können und da irgendwie eine besten Auswahl. Na, auch im Internet nicht. Da gibt es die Angeber, die ganz viel, das habe ich jetzt nicht gegendert, Entschuldigung, es gibt natürlich auch Angeberinnen, Angeberinnen, Angeber, die sich da großartig darstellen. Das heißt aber nicht, dass die dann im Alltag das auch wirklich durchhalten können. Also muss ich die Leute einladen, mit ihnen reden. So, und da kommt es dann eben jetzt drauf an. Ich muss jetzt nicht nur wissen, ich habe eine Bäckerstelle zu besetzen, sondern ich muss wissen, was machen die? Also was für Maschinen, Öfen, Arbeitsmittel, habe ich, was für Ressourcen habe ich, kann ich überall die besten Zutaten kaufen oder bin ich da so ein bisschen eingeschränkt? Habe ich die aktivsten Kolleginnen und Kollegen oder bin ich da ein bisschen eingeschränkt? Was muss die Person, die jetzt für mich arbeiten soll, was muss die unter welchen Bedingungen machen? Am besten ist, wenn ich auch noch weiß, wie sich das in absehbarer Zeit verändern wird oder ob sich das verändern würde oder ob die Arbeitsbedingungen in Stein gemeißelt sind und ob sich aus den Veränderungen noch große Lernanforderungen ergeben. So, und wenn ich das für mich geklärt habe, also wenn ich Recruiterin oder Recruiter bin, indem ich mir eine Abteilung angucke, wo eine Stelle zu besetzen ist, indem ich mit einem Hiring Manager rede, einer Fachabteilung, einer Fachvorgesetzten oder auch mit Kolleginnen und Kollegen oder auch mit Leuten, die ausgeschieden sind. Also so Kündigerinnengespräche, die können auch einen ganz, ganz wunderbaren Einblick eröffnen in Dinge, die dann vielleicht die Fachvorgesetzte nicht direkt erklärt, was es für Schwierigkeiten bei der Arbeit geben kann. Wenn ich das also für mich geklärt habe, dann kann ich die Leute fragen. So, wir haben das und das zu tun. Hast du das schon mal gemacht? Und dann nickt der, sagt er, ja, okay, wenn ich das 10-mal gemacht habe, merke ich, wenn ich denen immer schon sage, was sie machen müssen und sie nur noch ja oder nein sagen müssen, dann ist das so ähnlich wie heute Morgen meine Wie. Die hat mich gefragt, kennst du eigentlich dein Idealgewicht? Da habe ich gesagt, ja. Da hat sie mich nicht gefragt, was ist das, sondern hat sie gesagt, wunderbar, dann hast du ein ganz tolles Gespür für deine Gesundheit. Ja, ne? So, also ich kann nicht immer nur Ja und Nein Fragen stellen, sondern ich muss so ein bisschen fragen, so, hier, du bist jetzt keine Berufsanfängerin, du fängst hier bei uns jetzt an, was hast du denn vorher gemacht? Dann stellt man eine offene Frage und dann lässt man sich erzählen, was die Leute gemacht haben und fragt dann so lange nach, bis man es verstanden hat. Also nicht nur, bis man sagt, aha, das kenne ich, das habe ich auch gemacht und dann die Lücken für sich füllt, sondern bis man verstanden hat, wie die Person das wirklich gemacht hat. Da gibt es dann einen Namen für, das ist die Star-Methode. Also um das vollständig zu verstehen, muss ich halt begriffen haben, in welcher Situation war das, was war da so, was waren die Umstände, was war die Aufgabe, Task, was war die Aktivität des Menschen, die oder der mir da gegenüber sitzt. Was haben die konkret gemacht? Ne? Also ich hatte mal so eine wunderbare Projektmanagerin in einem gemeinsamen Projekt, das war gar keine eignungsdiagnostische Situation, die hat einfach immer erzählt, was er alles gemacht hat, hat nur immer das Wörtchen wir benutzt. Die hat für den TÜV gearbeitet, hat mir da alles erzählt, was der TÜV so machte. Und hinterher hat sich dann rausgestellt, dass sie davon nichts gemacht hat, ne? Sondern einfach dabei war, mal eine Zeit lang als Praktikantin da auch mal was kopiert hat, aber von den großen Analysen gar nicht so viel verantwortet hat. Also was ist denn dein Beitrag dazu gewesen, zu eurer gemeinsamen Aufgabe? Was ist dabei rausgekommen? Result? Und nicht nur, ja, war gut, sondern was ist denn rausgenommen. Also wenn ich meine Kinder immer irgendwas frage, die bewerten immer schnell. Ne? Die sagen, ja, ist gut. Was war heute in der Schule? Ja, war gut. So, und das machen wir aber alle. Es ist uns immer leichter, was zu bewerten, als sowas so zu erzählen, was dann sachlich, fachlich, konkret passiert ist. Ne? Und ja, und wenn ich dann die Arbeitssituation so ein bisschen geschildert bekomme und dann in die Richtungen nachfrage, so, was hattet ihr denn da für einen Backofen oder für eine Hobelmaschine oder, wie hat die denn so funktioniert und bist du darin eingewiesen worden oder wie viel deiner schönen Kuchen waren dann nicht gelungen, bevor du sie dann präsentieren konntest. Also wenn man so ein bisschen nach den Sachen fragt, die funktionieren, die nicht funktionieren, dann kann man sich von so einer Person ein Bild machen. So, und dann gibt es so meistens so einen Punkt, wo das, was die Realität der Person in der Vergangenheit war, nicht mit dem, was wir anzubieten haben, übereinstimmt. Und dann fragt man dann halt so, stell dir mal vor, bei uns geht das so und so zu, wie gehst du denn da ran? Also das ist dann so eine sogenannte situative Frage. Man erarbeitet sich gemeinsam eine Möglichkeit, die Aufgaben, die man da tatsächlich in der Firma hat, abzuarbeiten. Und da hängt es dann immer so ein bisschen von dir ab, wie viel du schon verrätst und was unsere Gesprächspartner sich dann für Gedanken machen müssen und wo sie noch die Lücken füllen müssen. Und da empfehle ich immer, nicht schon immer alles zu verraten, sondern einfach mehr Raum zu lassen. Und das ist halt auch so ein Basic, ne? Fachvorgesetzte, die haben dann von den Recruiterinnen und Recruitern gehört, sie müssen die Firma gut darstellen, weil wir uns ja auch bei den Bewerberinnen und Bewerbern bewerben. Ich bin ja schon so ein bisschen älter, für die, die mich jetzt noch nicht kennen. Das war aber früher auch schon so. Die Chefinnen und Chefs, die haben auch immer schon versucht, ganz viel ihr tolles Team anzupreisen, ihre tolle Firma anzupreisen und dann auch viel zu sprechen. Und da muss man so ein bisschen gucken, dass die Gesprächsanteile dann in so einem Dialog so sind, dass man auch vom Gegenüber was erfahren hat und nicht nur immer so, ne, machst du auch so, ja, mach ich auch so.
Ah, sehr schön, da hast du uns, glaube ich, gerade einen Rundumschlag gemacht und ich würde mal aus meiner Sicht versuchen, die Punkte rauszugreifen, die du jetzt mitgegeben hast. Das eine ist, fand ich sehr interessant, wir müssen versuchen und auch den Auftrag uns stellen, richtig zu verstehen, was die Rolle in unserer Organisation eigentlich macht. Da reicht es nicht nur mit der Führungskraft oder der Vorgesetzten zu sprechen, sondern auch StelleninhaberInnen und vielleicht sogar auch im besten Fall Leute, die involviert sind und nicht in der Rolle sind, also sogenannte Stakeholder-Schnittstellen, mal gesprochen zu haben, um zu verstehen, was macht die Rolle bei uns eigentlich, welche Fähigkeiten, Kompetenzen sind relevant. Des Weiteren hast du gesagt, gehe bloß nicht davon aus, dass du anhand von irgendwelchen Informationen, die du bekommst, sei es Lebenslauf oder soziale Medien oder was auch immer, richtig darauf schließen kannst, ob die Person dafür geeignet ist oder nicht. Das heißt, irgendein Zertifikat oder irgendwelche Auszeichnungen machen noch nicht den besten Metzger, weil es geht darum, die Person in der Funktion im eigenen Unternehmen auch effektiv zu sehen. Und dafür hast du an die Hand gelegt, lass die Menschen beschreiben, was sie wirklich getan haben mit der STAR-Methodik, um wirklich auch zu gucken, was waren die Beiträge dieser Person zu dem Ergebnis und was war das Ergebnis. Und als letzter Punkt, dann versuche etwas zu beschreiben, was in der Rolle bei dir auch mal passieren kann und schau, wie die Gegenseite darauf reagiert und was für Lösungen da einfach im Kopf sind. Und alles davon ist super relevant und spannend und das erzählst du uns mal eben schnell hier aus der Hüfte geschossen.
Ja, wobei, du hast jetzt zwei Sachen gesagt. Also vielen Dank für die Zusammenfassung, das war schon richtig cool. Aber du hast am Anfang gesagt, das und das reicht nicht. Das ist immer so eine Abwägung. Das können wir drei hier nicht entscheiden, was dann vor Ort tatsächlich reicht. Manchmal hat man nur den jeweiligen Fachvorgesetzten oder die Fachvorgesetzte. Man hat keine andere Quelle. Die sagt, naja, ich habe da drei Leute, die will ich eigentlich nicht mehr haben. Die sollen das aber noch gar nicht wissen, dass ich sie nicht mehr haben will. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen was da drumrum aufbauen. Ich brauche irgendwie ich habe da eine Abteilung übernommen oder ein Team, da kann ich mich nicht so drauf verlassen. Ich brauche jetzt erstmal jemanden, auf den ich mich da verlassen kann. Und da rede bitte noch nicht mit so vielen. Ne? Und ein Exit-Gespräch haben wir jetzt auch nicht, weil die sind jetzt schon weg und die mochten uns auch nicht so gerne und möchten nicht mehr so viel Auskunft geben. Also es ist immer so die Frage, was habe ich denn? Ne? So rein akademisch kann ich Workshops mit allen Stakeholdern und Exit-Gespräche und teilnehmende Beobachtung im Prozess und Beobachtung ohne teilzunehmen. Also man kann da wahnsinnige Aufwände treiben. Das muss immer im Verhältnis sein zu der Aufgabe, um die es geht. Also in der Regel bei den die meisten Stellen, bei denen ich auch helfen darf, da geht es nicht darum, bei Genf im CERN den Ursprung der Welt zu erforschen, ne? Sondern da geht es um Sachen, die häufig gemacht werden. Da geht es um Controlling-Stellen. Ja, da gibt es unterschiedliche Systeme, die die Controllerinnen und Controller dann benutzen. Aber es gibt keinen Controller, der nicht irgendwas mit Zahlen zu tun hat. Und Leute, die was mit Zahlen zu tun hat und selber überhaupt nicht rechnen können, ist schwierig. Ja? Wenn die dann nur den Maschinen vertrauen und irgendwie sich auch über die, ne, wenn die Datenqualität nicht anspringt, dass sie sagen, das kann doch nicht sein, ne? Irgendwie so, der eine Zahl ist halb so groß wie die andere, da kann das eine nicht die Umsatzsteuer vom anderen sein oder so. Also, dass man da irgendwie einfach so einen Zugang zu quantitativen Verhältnissen und Zusammenhängen hat. So, und dann kann man das natürlich beliebig ausfeilen und auch ausdifferenzieren, aber erstens hat man möglicherweise gar nicht so viel Auswahl, dass man es so genau machen kann. Und jetzt sind wir ja Menschen. Wir suchen ja nicht eine Maschine, einen Stecker oder einen Stöpsel, der genau irgendwo bis auf den Mikromillimeter da irgendwo reinpasst, sondern wir suchen ja Menschen. Und Menschen haben diese wunderbare Eigenschaft, dass sie sich irgendwie nicht zu 100% vorhersagen lassen, aber dass sie auch nicht zu 100% immer nur starr und so viel Millimeter breit sind, sondern dass sie manchmal auf der Badezimmerwaage nach der Weihnachtsfeier ein bisschen mehr nehmen und manchmal nach dem Sporturlaub, ne, ein bisschen weniger wiegen. Also die verändern sich, die sind anpassungsbereit. Im besten Fall können die mitdenken und Freude schenken und Lücken füllen. Also da muss man pragmatisch dran gehen. Und das andere ist so ein bisschen so eine Abstraktionsebene, die du angesprochen hast. Fähigkeiten und Kompetenzen habe ich gar nicht erwähnt. Ich freue mich, dass du das erwähnt hast. Aber ich habe es jetzt wirklich mal ganz, ganz basic gemacht. Guck, was die Leute tun sollen und guck, ob sie es können, ob sie es schon mal gemacht haben, ob sie Lust haben, es zu machen, oder ob sie sich vorstellen können, das zu machen. Dann ist da jetzt da über irgendeine Art von Komplexität, die zu bewältigen ist, dann eine Fähigkeit drauf zu kleben als Etikett. Das ist dann so ein bisschen akademische, so wie die Lehrerin früher in der Grundschule gesagt hat, Peter macht das und das und das, das ist der kleine Absatz, macht da mal eine Überschrift drüber. Ne? Das ist wichtig für die Recruiterinnen und Recruiter, um ihre Gedanken zu sortieren. Aber wenn ich jetzt mal tatsächlich, ich weiß, ihr macht das nicht, ihr stellt keine Metzger ein, aber wenn ich mal tatsächlich einen Metzger einstelle oder im Blue-Collar, im gewerblichen Bereich, da kann ich wirklich einfacher denken. Da muss ich nicht in Kompetenzmodellen denken, sondern da kann ich sagen, der Dreher, der Zerspannungstechniker oder der Maschinenbediener, der macht das. Der bedient diese Maschine mit den 5 Knöpfen und den 3 Monitoren. Das muss er im Blick haben. Und ob ich das jetzt da Intelligenz nenne oder Gewissenhaftigkeit oder ist eigentlich völlig wurscht. Der muss die Schicht durchhalten und eine konstante Leistung bringen.
Da bin ich ganz bei dir. Und warum ich von Fähigkeiten und Kompetenzen dann spreche, ist, weil natürlich muss vielleicht, so wie du sagst, am Ende die Aufgabe nur erfüllt werden. Aber die Personen, die bewerten, ob eine Aufgabe erfüllt werden kann, sollten zumindest vom Gleichen reden. Und dafür ist diese Überschrift, so wie du es nennst, einfach hochrelevant, weil nehmen wir mal irgendwas wie Kommunikation. Ja, Kommunikation ist ein breites Feld. Ich verstehe Kommunikation auf die eine, du auf eine ganz andere Art und Weise. Und dort in einem Prozess bei einer Stelle vom Gleichen zu reden, ist, glaube ich, super, super wichtig. Natürlich, je komplexer die Rolle wird. Weil wenn wir dann auch das Wort Talent mit reinnehmen, wir haben hier ein Talent, dann wird es schon schwierig, weil was bedeutet Talent? Und das Ganze ein bisschen zu definieren, ist extrem wichtig. Und das weiß ich, dass die Eignungsdiagnostik in der Richtung auch ja, gute Vorgaben macht. Aber ich finde es einen super spannenden Ansatz zu sagen, naja, wenn du wirklich besser werden willst im Thema Auswahl, guck einfach drauf, was die Person machen soll und prüfe das ab mit relevanten Fragen. Das ist extrem pragmatisch und du kommst schon näher als durch Stärken, Schwächen, Fragen und führe mich mal durch deinen Lebenslauf und warum hast du in der Grundschule eigentlich die Note 3 gehabt in Deutsch und jetzt also eine Orakelgeschichten dahinter klammerst du aus, du guckst auf das, was getan werden muss. Aber wenn die Rollen komplexer werden oder andersrum, sobald du nicht alleine entscheidest, sondern zwei oder drei Leute für eine Rolle entscheiden, ist es, glaube ich, super wichtig, vom Gleichen zu reden. Und dafür muss man es definieren. Bevor wir darauf aber weiter eingehen, ich hab eine Frage an dich. Du sagtest ganz am Anfang, du bist ja eigentlich so der Testmensch. Ja, und ich weiß ja aus den Gesprächen, die wir hatten, Tests, sei es ein kognitiver Leistungstest oder auch eine Persönlichkeitsanalyse zum Schluss, beides führt irgendwie zu einem Ergebnis, was auf breiteren Beinen steht. Das ist ja aber auch eine Lösung, die nicht jede Firma sofort an die Hand kriegt. Wenn du jetzt daran denkst, dass wir in den meisten Fällen Interviews führen, um eine Eignung zu prüfen, also um einfach zu schauen, ob jemand auf eine Rolle passt oder nicht, welche zusätzlichen Auswahlmethoden würdest du vielleicht empfehlen, um zu sagen, hey, mach das und das auch, das ist relativ leicht umsetzbar, bietet dir aber eine breitere Entscheidungsbasis. Fällt dir da irgendwas ein, wobei Tests natürlich super wären?
Also zusätzlich zum Interview meinst du jetzt?
Genau, ja.
Also das Interview und alles, was ich im Rahmen des Interviews oder einer persönlichen Begegnung mit einer Bewerberin und einem Bewerber machen kann, also eine Arbeitsprobe oder eine Probearbeit, oder Business Case, dass man sich über einen konkreten Fall, ne, also die situative Frage ist ja praktisch das Mikroelement des Business Cases, ne? Das kann man aufbohren, indem man diese situativen Fragen dann in standardisierte Settings reinschreibt und sagt, so, das ist jetzt die Aufgabe, guck dir das mal an, sortier das für dich und dann präsentier mir deine Lösung. Das ist ja immer begrenzt durch den Zeitrahmen. Also, wir haben ja in der Regel treffen wir eine Entscheidung auf der Basis eines Gesprächs, was maximal eine Stunde gedauert hat. Und die nächste Instanz ist dann die halbjährige Probezeit. Ne? So. Und aber die halbjährige Probezeit macht man dann ja meistens nur noch mit einem pro Rolle. Ne? Und hat man nicht mehr zwei oder drei. Habe ich auch schon gesehen, ne? Stellen wir mal vier Verkäufer ein und gucken dann in der Probezeit, wen wir behalten. Ja, gibt's auch, aber es ist relativ selten. So, und um diese Gespräche, die man führt, wirklich, um da keine Zeit zu verschwenden und sich auf das zu fokussieren, was wirklich so ein Knackpunkt ist, und nachher entscheidet, ob ich da besonders gute Leute habe oder nicht so gute Leute. Das kann ich natürlich dann mit Tests ergänzen. Nach Literaturstand ist die Minimalkombination, die das beste Gesamtergebnis produziert, immer noch ein kognitiver Leistungstest, also ein allgemeiner Intelligenztest mit einem Interview kombiniert. Aber ich kann auch mit Persönlichkeitsfragen oder Situational Judgment Tests oder ähnlichen Instrumenten schon mal in Richtung Fähigkeit, Kompetenzen vorsondieren, um dann im Interview einfach gezielter schon mit einer Vorinformation über die Person meine Vertiefungsthemen zu wählen, weil ich kann ja in dem begrenzten Zeitrahmen, muss ich mich hier entscheiden, was ist eigentlich das Wichtigste. Und was du eben gesagt hast, Arthur, nochmal zu den Fähigkeiten, Kompetenzen waren natürlich ganz, 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 ganz wichtig. Es kommt ja auch immer darauf an, du bist ja in einer großen Organisation mit vielen Stakeholdern und im Zweifelsfall auch mit Beteiligungssystematiken in Behörden ist das ja noch formalisierter und ausgefeilter, dass man Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauenspersonen für behinderte Menschen, dass man Personalräte bzw. dann in normalen Organisationen Betriebsräte dabei hat mit ihren Rechten und Ansprüchen und auch den Pflichten. Und da macht das natürlich schon Sinn, da nicht nur über Gesprächseindrücke miteinander zu reden. Ne? Also die typische Situation ist ja dann vielleicht, ich habe einen Hiring Manager, der irgendwie ein alter weißer Mann ist, und ich habe eine junge Recruiterin, und die zwei unterhalten sich dann, was die eine Meinung und die andere Meinung ist, und im Zweifel sticht dann der alte weiße Mann, auch wenn das gar nicht immer so sein muss, dass der Recht hat, kann ich auch von mir selber sagen, ich sehe ja auch so aus. Aber wenn der nicht so differenziert und lernfreudig ist, dann hört der vielleicht gar nicht so genau zu. Und dann macht es auch Sinn, wenn man irgendwie sagt, ja, ich habe hier so ein Instrument, und nach dem Instrument sind die Risiken für dich, Hiring Manager. Nachher, du musst das und das und das und das machen. Du musst vielleicht alles eher dreimal erklären. Es ist auch nicht so, dass die Arbeit dann fertig ist, sondern dann musst du immer noch mal eine Kontrollschleife machen. Manchmal musst du vielleicht auch noch selber nacharbeiten. Willst du das denn eigentlich alles? Ne? Und dann hat man eben ein Instrument, das ist dann, wenn wir beim Essen oder beim Kochen sind, da gibt es natürlich die Leute, die haben das im Gefühl, wenn das so und so lange in dem und dem Ofen ist, dann hat das die und die Temperatur. Aber es gibt auch die dann so die zwei Thermometer ins Fleisch reinstecken und sagen, so, wenn das dann 80 Grad anzeigt, dann weiß ich, meine Rehkeule ist gut. Ne? Also, dass man einfach ein Instrument hat und nicht nur aus dem Gefühl heraus
Ja,
agiert.
und gegen die alten weißen Männer in Anführungszeichen hilft eben auch nochmal ein bisschen mehr Struktur aus meiner Sicht, oder auch da referenziere ich mal auf unseren alten Interviewgast, dem Bastian Stolz, auch einfach mal viel zu fragen, warum bist du der
Ja,
Meinung, dass
genau.
das hier
Warum ist der? Ja.
dass das hier zutrifft? Wenn man sich so viel Gedanken gemacht, wie wir es jetzt besprochen haben, also wirklich, was macht die Rolle? Wie bilden wir eine Überschrift? Und was für Fragen stellen wir auch im Interviewverfahren, um dem Ganzen näher zu kommen? Im besten Fall vielleicht sogar eine Arbeitsprobe wirklich Teil des Interviews werden zu lassen, weil das nochmal ein differenzierteres Bild auf die Tätigkeit gibt. Wenn man sich dann noch die Mühe gibt und sich überlegt, wie kann man das objektiv und vergleichbar machen in Form einer Skala und vielleicht auch potenziell Antworten, die man hier erwarten würde, gar nicht als die alleinige Weisheit, aber damit man zumindest weiß, warum man eine Frage stellt, kommt man auch den, wie du sagtest, alten weißen Männern entgegen, indem man sagt, naja, guck mal, wir wollten ja das hören, das habe ich zum Beispiel im Interview noch nicht einmal gehört. Da sollten wir also entweder nochmal nachhaken oder hinterfragen, wie du zu dem Entschluss kommst. Das ist dann aber schon nicht mehr nur noch Basic, da bin ich bei dir, Harald, weil das ist nochmal extra Arbeit. Arbeit, die sich jedoch aus meiner Sicht sehr, sehr lohnen kann, weil ich schmeiße jetzt noch ein Wort in den Raum, den du am Anfang und zwischendurch auch beschrieben hast, nämlich den Fehler zweiter Art. Weil bei allem, was wir tun, wenn wir unsere Auswahl einfach nach Bauch, nach Gusto treiben, haben wir die Herausforderung, dass wir Menschen, die den Job könnten, aus dem Prozess rausnehmen und so eine suboptimale Entscheidung treffen, weil wir die Entscheidungsbasis nicht richtig setzen. Und ich glaube, das geht endlos weiter, wenn man so will. Ich persönlich mag Arbeitsproben sehr gerne. Das ist sehr pragmatisch. Nehmen wir mal den Metzger oder noch direkter einen Elektriker. Ja, der kriegt dann einen Schaltkreis vorgelegt. und muss dazu was erzählen. Das ist sehr praxisnah. Man bekommt dann vielleicht durch einen eingebauten Fehler oder durch eine Herausforderung auch ein bisschen näher zu fassen, wie geht diese Person da dran? Was macht die eigentlich? Und das zeigt so viel von dem, was man eigentlich sehen will, dass man auch selber wirklich eine Basis hat, eine Basis für eine gute Entscheidung.
Genau, Basis ist ja dann wieder Basic. Und wie du es gerade ausgeführt hast, vielleicht können wir da noch mal gemeinsam drauf gucken, was mir jetzt so im Gespräch durch den Kopf geht. Vielleicht habt ihr das schon irgendwo mal gelesen oder gehört. Ich habe es noch nicht gelesen und gehört. Wir reden immer über die Anforderung, also was muss jemand tun, aber letztendlich geht es ja auch oder könnte zu den Basics auch noch gehören, der Anspruch. Will ich einfach eine Stelle besetzen? Ich sage jetzt mal, weil ich ein fremdfinanziertes Startup bin und auf einer Social Media Marketing Stelle einfach für meine Investoren einen brauche, der vorher schon mal Social Media Marketing gemacht hat, damit ich in meine nächste Finanzierungsrunde gehen kann. Und ob der da was leistet, ist mir völlig egal. Will ich einfach eine Stelle besetzen, weil ich einfach gar nicht so viel Engagement habe selber für meine Aufgabe und so eine mittelmäßige Firma bin, die so irgendwie so mitschwimmt, oder will ich irgendwie eine tolle Firma sein, wo wir alle Spaß miteinander haben und egal was dabei rauskommt, uns den ganzen Tag wohlfühlen, oder will ich eine tolle Firma haben, die auch toll performt und die Kunden glücklich macht und am Markt erfolgreich ist und viel Geld verdient oder. Also was ist eigentlich mein Anspruch? Ja? Oder bin ich ein alter weißer Mann? Ich will eigentlich nur meine Ruhe haben.
Letzteres.
Ich weiß nicht, ob das Anspruch ist, Harald, oder ob das, weil das, was du da gerade sagst, bei mir im Kopf trällert da jetzt Motivation. Also wo bin ich intrinsisch motiviert, dass meine Firma wirklich richtig geil abgeht? Oder kriege ich von außen einen Impuls? Das sind die Investoren, die du genannt hast. Und ich muss jetzt hier, damit ich wirklich damit die nächste Finanzierung quasi ausgelöst wird, automatisch, müssen die und die Stellen bis einschließlich H1, also Halbjahr 1, müssen dann besetzt sein. Ich komme zufällig aus diesem schnell wachsenden Umfeld, deswegen kenne ich diese Diskussion auch mit Investoren ein Stück weit. Deswegen flippt das gerade auch bei mir im Kopf eher unter Motivation beziehungsweise Motive herum als unter Anspruch.
Ja, okay, Motive, bin ich auch bei dir. Was sind meine Motive bei dem, was ich tue? Genau, Anspruch ist sowas Wertendes, Motive ist breiter. Ja, finde ich gut. Kann ich gut mitgehen.
Ja, es sind gute Gedanken. Da wären wir wieder bei dem Anfang, nämlich genau zu klären, was ist der Fachbereich oder der Hiring Manager oder die Hiring Managerin bereit zu investieren gemeinsam? Nämlich gemeinsam Zeit, um es richtig zu machen oder einfach gewisse Dinge nur zu erfüllen. Und beides davon kann und muss okay sein, wie ich finde. Wir sprechen jetzt schon sehr viel miteinander. Ich glaube, wir könnten noch ewig miteinander weiterreden. Ich würde gerne noch eine Lanze brechen zum Abschluss für etwas, was mir an der Stelle persönlich ehrlich gesagt wichtig ist, weil was man häufig hört, ist, so viel Zeit zu investieren und wir bekommen ja sowieso kaum Bewerbungen. Was bringt mir das? Weil es gibt ja sowieso niemanden da draußen, der diesen Job erfüllt und ich kann froh sein, wenn ich drei Bewerbungen bekomme, die irgendwie ansatzweise auf die Rolle passen. Ich finde gerade dann ist Eignungsdiagnostik oder ein strukturiertes Verfahren super, super wichtig, weil man dann genau feststellt, was fehlt. Und wenn man feststellt, was fehlt, kann man für sich entscheiden, ist das etwas, was wir beibringen können? Ist das etwas, was erlernbar ist? Und wenn ja, wie viel Zeit brauchen wir? Und das ist eine hochunternehmerische Entscheidung, die dahinter steckt. Weil wenn wir Leute einstellen, die für eine Rolle noch Zeit benötigen, würde ich zumindest wissen wollen, wie viel und wie lange, damit ich die Entscheidung auch guten Gewissens treffen kann und auch das fair für beide Seiten bleibt. Und ich weiß nicht, wie du es in deiner Tätigkeit wahrnimmst, aber dieses Thema, es gibt ja kaum noch Leute da draußen, dann ist für mich so, jetzt erst recht, jetzt brauchen wir Eignungsdiagnostik, weil wir dann genau wissen, was los ist.
Genau, und es gibt, also es gibt ja einen gewissen Arbeitskräftemangel. Aber Und ich hoffe auch nicht, dass sich das jetzt irgendwie dreht, wenn sich unsere Konjunktur dreht. Ne? Das wäre eigentlich eher so eine gruselige Sache. Ne? Aber viel davon ist schon auch hausgemacht, dass ich zu schablonenhaft, ne? Ihr kennt ja alle die Studie mit dem Mädchen, was irgendwie einen schönen deutschen Namen hat, ein bisschen braungebrannt aussieht mit schwarzen Haaren. Und dann gibt man ihr einen türkischen Namen und dann kriegt sie nur noch die Hälfte der Einladung. Und dann macht man ihr ein Kopftuch auf dem Foto an und dann kriegt sie nur noch ein Zehntel der Einladung. So, und wenn ich solche Leute nicht einlade, dann habe ich auch keinen Fachkräftemangel. Ne? So, ja. Und die Eignungsdiagnostik oder auch die Analyse von Potenzialen jenseits von dem, was man schon nachgewiesenermaßen erfolgreich gemacht hat, das ist halt gerade in der aktuellen Situation sehr, sehr wichtig. Und ich habe auch schon Unternehmen getroffen, die haben ein Jahr lang nach einer Stellenbesetzung gesucht, für eine Aufgabe, die sie einer halbwegs intelligenten Person in einem Vierteljahr beigebracht hätten. Aber sie suchen ganz genau den, ja, als wenn der Mensch eine Schraube, einen Stecker oder was auch immer, eine Öse wäre, die auf einen Millimeter genau zu irgendwas passen kann und überhaupt kein Glauben daran, dass Menschen was lernen. Und wenn man die Leute dann selber fragt, hast du das denn alles so gekonnt? Na, ach ja, nö, gab's ja noch gar nicht, ne? Social Media Marketing gab's ja noch gar nicht, als ich damit angefangen habe. Musste ich mir ja alles selber beibringen. Ja, siehst du mal, trau das doch auch mal den anderen zu. Aber genau um dieses Zutrauen dann zu entwickeln, da macht es Sinn, dass man dann die richtigen Instrumente auch dafür hat. Ne?
Da bin ich voll dabei.
Ich auch.
Eignungsdiagnostik macht es fairer, macht es transparenter und auch transparenter oder auch planbarer. Das ist eine Sache, die man wirklich nicht unterschätzen kann, weil dann trifft man die Entscheidung aufgrund der richtigen Parameter und nicht einfach so willkürlich. Und ich finde, wir haben ein paar sehr, sehr interessante Themen angeschnitten, Harald. Und wir sind an der Oberfläche und das ist trotzdem sehr, sehr interessant. Was ich rausgehört habe heute: Nehmt euch am Anfang Zeit, die Stelle richtig zu verstehen, mit der Person im Umfeld der Stelle, die euch zur Verfügung stehen. Ja, je mehr, desto besser. Wenn ihr verstanden habt, was die Aufgabe ist, stellt sicher, dass ihr eure Verfahren, eure Interviews auch relevant macht. Das heißt, stellt die Fragen, die zu dem Job, den ihr habt, auch wirklich wichtig sind. Wenn ihr das schafft, habt ihr zwei Basics mitgenommen, die euch schon stärker machen als viele, viele andere Unternehmen. Und darüber hinaus, wenn ihr mehr zum Thema Eignungsdiagnostik wissen wollt, geht gern auf den Harald zu. Schaut euch auch die DIN 33430 an, da steht alles drin. Harald ist Mitautor. Es ist ein super interessantes Buch, was da rausgekommen ist. Und ansonsten hört auch Haralds Podcast. Das sind nochmal intensive Basics. Das sind, glaube ich, nur 3 oder 4 Folgen, Harald, aber was man da rauszieht, ist wirklich Gold. Und bleibt dran, es ist ein großes Thema. Dann an der Stelle. Vielen Dank für die Zeit.
Ja, danke auch von meiner Seite, Arthur. Danke, Harald. Und an alle da draußen, wenn ihr Feedback zu uns habt, wenn da wirklich jetzt mal was aufgepoppt ist, Menschenskinder, da wart ihr ja wirklich nur so an der Oberfläche mit dem Harald, dann können wir den Harald sicherlich auch nochmal für ein zweites, tiefergehendes Interview gewinnen. Und das machen wir dann auch gerne. Dazu dann aber mehr in den nächsten Episoden von Recruiting Basics. An euch zwei, Dankeschön und macht euch noch einen wunderschönen Tag. Auf demnächst. Tschö.